Northern True Crime hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe mal, es hört uns überhaupt noch einer. Mein Name ist Nicole, falls ihr mich nicht mehr kennt, und ich habe auch noch den Chris dabei.
Ja, herzlich willkommen. Nicole, ein Jahr ist es her.
So lange.
Ein Jahr ist es her, tatsächlich. Unglaublich. Die letzte Folge, Folge 80, haben wir Ende Februar 2023 veröffentlicht. Jetzt sind wir Ende Februar 24 und ich finde, es ist langsam mal Zeit für eine neue Staffel Northern True Crime. Also, es ist zwar die 81. Folge jetzt, aber für uns so gesehen der neue Schritt in eine neue Staffel. Was hältst du davon?
Ja, ich habe mal wieder Lust drauf. Wir haben ja wirklich lange nichts gemacht. Also von daher können wir mal wieder loslegen.
Das stimmt. Akkus sind vollgetankt. Und ich habe mir ein bisschen überlegt für unsere neue Staffel so gesehen, dass wir vielleicht auch so ein bisschen auch unseren Horizont erweitern und vielleicht auch mal häufiger unseren Norden verlassen und mal auch in die anderen Bundesländer gehen. Was hältst du von der Idee?
Ja, wir haben ja immer schon mal wieder Sonderfolgen gemacht. Was uns auch sowieso grundsätzlich noch gefehlt hatte, war eine Sonderfolge aus Nordrhein-Westfalen. Wollen wir da mal hin?
Och, wenn du was Schönes vorbereitet hast, dann lass uns loslegen.
Ja, ich bin auf einen Fall aus Mönchengladbach gestoßen, den ich schon etwas außergewöhnlich fand. Mönchengladbach kennt er ja wahrscheinlich, so knapp 270.000 Menschen leben da, 25 Kilometer westlich der Hauptstadt Düsseldorf. Besonders erwähnenswert ist da, dass mit Mönchengladbach und Mönchengladbach Hauptbahnhof und Reithauptbahnhof, die haben als einzige Stadt in Deutschland zwei Hauptbahnhöfe und haben damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Wahnsinn, oder?
Ich kann mich fast gar nicht mehr halten vor Begeisterung.
Ach so, ja, okay, dann machen wir mit dem Fall weiter.
Gut. Wir gehen mal nach Odenkirchen. Das ist ein Stadtteil im Süden von Mönchengladbach. Und es ist Samstag, der 7. Mai 2022, gegen 21 Uhr. Dort gibt es einen Einsatz für die Polizei in einem Hochhaus. Bekannte haben sich bei der Notrufzentrale gemeldet, nachdem sie keinen Kontakt mehr zu Freunden herstellen konnten. Die Polizei findet einige Minuten später in der dritten Etage, wo sich die Wohnung befindet, eine weibliche Leiche mit Stichverletzungen. Außerdem finden die Einsatzkräfte der Polizei eine weitere, noch lebende, aber schwer verletzte, bewusstlose Frau. Inzwischen sind viele aufgebrachte Freunde und Verwandte vor Ort. Die 70-Jährige wird vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zunächst auf die Intensivstation des Krankenhauses gebracht. Kurze Zeit später ist sie außer Lebensgefahr.
Zunächst dringt nicht viel an die Öffentlichkeit. Die Polizei richtet eine Mordkommission ein. Die getötete 71-jährige Franziska war früher Berufsschullehrerin. Sie wurde von allen nur Frenzi genannt. Sie hatte ein Faible für technische Geräte. Die frühere Kaufhausverkäuferin Walburga und Franziska waren seit ungefähr 25 Jahren in einer Beziehung und lebten gemeinsam mit ihren beiden Katzen in der Eigentumswohnung in dem Hochhaus. Sie hatten einen großen Bekanntenkreis und waren sehr gern unterwegs. Viele von ihren Bekannten trafen sie nachmittags in einem Eiscafé in der Nähe. Nach Aussage von Nachbarn waren die älteren Damen sehr hilfsbereit und liebenswürdig.
Die Ermittlungen der Polizei ergeben nach wenigen Tagen, dass es sich offenbar um eine Beziehungstat handelte. Die verdächtige 70-jährige Walburga wird am Nachmittag des 11. Mai dem Haftrichter vorgeführt. Dort wird ihr ein Haftbefehl verkündet und sie wird wegen Mordes verdächtigt. Und so kommt es, dass man auch mit 70 Jahren noch in eine JVA gelangt. Bei der Obduktion werden beim Opfer Stichwunden am Oberkörper, Rücken und Kopf festgestellt. Die Hauptschlagader war durchtrennt worden. Der Tod von Franziska ist durch Verbluten eingetreten.
Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wirft der Rentnerin Walburga vor, ihre Partnerin aus Eifersucht und übersteigertem Besitzdenken getötet zu haben. Sie ist aufgrund des Merkmals niedriger Beweggrund wegen Mordes angeklagt. Laut der Staatsanwaltschaft habe die Angeklagte 26 Mal mit einem Filetiermesser mit einer 15 cm langen Klinge aus der Küche auf ihre Freundin eingestochen und ihr kräftig ins Gesicht gebissen. Die Geschwister von Franziska schließen sich dem Verfahren als Nebenkläger an.
Beim Prozessauftakt sitzt die Angeklagte auf der Bank und verbirgt ihr Gesicht hinter einer Mappe. Sie ist recht elegant gekleidet, trägt eine weiße Bluse, eine karierte Hose und silbernfarbene Sneaker. Nach der Anklageverlesung werden Fotos vom Tatort gezeigt. Auf den Bildern sieht man unter anderem den blutigen Oberkörperabdruck auf einem der weißen Einbauschränke in der Diele. Auf einem anderen Bild der Kripo sind verwischte Blutspuren auf den Küchenmöbeln zu sehen, dazu zahlreiche Blutstropfen auf dem Boden. Auch die Obduktionsbilder werden gezeigt. Auf ihnen sind die vielen Wunden der Messerstiche zu sehen. Außerdem die Bissspuren im Gesicht des Opfers. Die Angeklagte dreht sich weg, als die Bilder gezeigt werden. Offenbar kann sie den Anblick nicht ertragen.
Der Verteidiger verliest eine Erklärung, wonach sich das Opfer im Streit über die Eifersucht und Befürchtungen von Walburga lustig gemacht und verhöhnt habe. Sie hat gesagt, ich sei verrückt. Sie zog meine Sorgen ins Lächerliche, schildert der Anwalt zu Beginn des Mordprozesses die Eindrücke der Angeklagten. Walburga habe vermutet, dass ihre Partnerin ein Verhältnis zu der Besitzerin des gemeinsamen Stammlokals habe. Die Angeklagte schildert, ihre Partnerin habe sich wiederholt und hinter ihrem Rücken mit der Kaffeebesitzerin ausgetauscht. Immer wieder beginnt sie zu weinen. Sie spricht von glücklichen Tagen, aber es sei auch viel gestritten worden. Am Tattag sei es dann zu einem Streit in der Küche ihrer Wohnung gekommen. Der Angeklagten sind wohl die Sicherungen durchgebrannt und sie griff zu einem Filetiermesser und stach auf Franziska ein. Die Polizei hat auf dem Handy von Franziska keine Anhaltspunkte für ein Verhältnis gefunden. Es gab offenbar nur sporadische Nachrichten.
Am Tattag, also den Samstag, den 7. Mai, hat Walburga einer Freundin aus dem Bekanntenkreis um 15.42 Uhr eine Nachricht über WhatsApp geschickt, in der stand: Schatz, ich bin am Ende. Ich habe Franzi umgebracht. Diese Nachricht wurde von der Bekannten allerdings erst am Abend gelesen. Sie rief zunächst nicht die Polizei, sondern fuhr ins Eiscafé. Dort hat sie mehrere Bekannte getroffen, die dann gemeinsam zur Wohnung der Freundin gefahren sind. Über den Balkon konnten sie über eine Tür in die Wohnung gelangen. Weitere Bekannte, die vor Gericht als Zeugen aussagen, beschreiben das Opfer als ruhigen Part der Beziehung. Walburga sei die Gesellige gewesen, habe im Eiscafé gern ein Aperol getrunken und auch die Freunde dazu eingeladen. Hin und wieder habe es Diskussionen um Geld gegeben, aber keinen großen Streit, zumal es auch getrennte Konten gab. Die Zeugen beschreiben die Beziehung zwischen den beiden als heile Welt. Vor mehreren Jahren habe es eine Dreierbeziehung mit einer anderen Frau gegeben. Das sei jedoch nicht gut gegangen, sodass die Beziehung beendet wurde. Als interessanter Zeuge wird vom Besitzer des Eiscafés noch ein Mann namens Jesus genannt. An ihm soll Walburga Interesse gehabt haben. Er wird als Zeuge vorgeladen. Er ist 15 Jahre jünger als Walburga und berichtete, dass er sowohl Opfer als auch Täterin aus dem Café kannte. Sie seien sehr gastfreundlich gewesen und haben ihn häufiger zu sich nach Hause eingeladen. Walburga habe ihm gegenüber gewisse Andeutungen gemacht, er sei aber nicht auf die sexuellen Wünsche von Walburga eingegangen. Es sei bei einem Abschiedskuss geblieben. Eine Erklärung für die Tat habe er allerdings nicht.
Nach Aussage des Verteidigers bereut die Angeklagte die Tat zutiefst und würde alles dafür tun, um sie rückgängig zu machen. Im Anschluss an die Tat soll die Angeklagte versucht haben, sich selbst zu töten. Sie wurde von einer Notärztin schwer verletzt in ihrem Bett gefunden. Auf dem Nachttisch lag eine Packung Tabletten. Sie hatte sogar schon einen Abschiedsbrief daneben gelegt, konnte aber noch gerettet werden. Sie soll einer Bekannten per WhatsApp von der Tat berichtet haben, die die Polizei verständigte. Der Rechtsmediziner erklärt dem Gericht, es sei schon eine gewisse Wut erforderlich gewesen, um das Messer so tief in den Körper des Opfers zu bringen. Das Durchtrennen des Schulterblattknochens erfordere eine hohe Kraftanstrengung. Man müsse das Messer sehr festhalten. Wenn ein Täter einem Opfer mehr Gewalt antut, als eigentlich nötig wäre, sprechen Experten von einem Übertöten oder Englisch vom Overkill.
Die Angeklagte erklärt während des Prozesses, dass sie seit Jahren unter der Nervenkrankheit Multiple Sklerose leide. Das ziehen die Angehörigen des Opfers in Zweifel. Das wurde nie durch entsprechende Untersuchungen medizinisch gesichert diagnostiziert, moniert die Nebenklageanwältin. Ein psychiatrischer Sachverständiger erstattet ein Gutachten über die Angeklagte. Sie war zur Tatzeit im Mai 2022 aufgrund von Depressionen seelisch angespannt und von Verlustängsten geplagt. Er hält die Angeklagte daher für vermindert schuldfähig und geht davon aus, dass die Tat im Affekt begangen wurde. Der Richter gibt einen rechtlichen Hinweis, dass die Kammer nicht mehr von einem Mord ausgeht und daher auch eine Verurteilung wegen Totschlags in Betracht komme.
Die Staatsanwaltschaft erläutert in ihrem Schlussvortrag, dass es keine Affäre gegeben habe. Die Angeklagte habe sich dies nur eingebildet. Die Tat sei aus Eifersucht geschehen, aber ein niedriger Beweggrund liegt aus Sicht der Staatsanwältin nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht mehr vor. Sie fordert in ihrem Plädoyer nur noch eine Verurteilung wegen Totschlags in einem minderschweren Fall und beantragt 8 Jahre Freiheitsstrafe. Die Nebenklage beantragte ein Gutachten zur MS-Erkrankung und fordert eine Verurteilung wegen Mordes aufgrund von Heimtücke. Das Opfer sei von dem Angriff in der Küche überrascht worden und sei arg und wehrlos gewesen. Der Antrag hinsichtlich des Gutachtens wird abgelehnt. Der Verteidiger erklärt, es habe immer wiederkehrende Kränkungen gegeben, die nicht unbedingt schwerwiegend waren, aber insgesamt betrachtet zu der Tat geführt hätten. Er beantragt höchstens 5 Jahre Freiheitsstrafe für seine Mandantin und eine Aufhebung des Haftbefehls, damit seine Mandantin Weihnachten in Freiheit verbringen kann.
Das Urteil des Landgerichts wird am 28.11.2022 verkündet und lautet dann auf 6 Jahre und 10 Monate wegen Totschlags. Strafmildernd wurde das Geständnis der Angeklagten bewertet. Heimtücke als Mordmerkmal sah das Gericht nicht. Das Opfer war nicht arg und wehrlos. Es wurden bei ihr Abwehrverletzungen gefunden, sagt der vorsitzende Richter. Die Kammer hält der Frau zugute, dass sie wegen Depressionen und Verlustängsten zur Tatzeit unter einer tiefen Bewusstseinsstörung litt und vermindert schuldfähig war. Die Rentnerin hatte nach der Bluttat versucht, sich selbst mit Tabletten zu töten. Der Haftbefehl gegen die Angeklagte wird am Tag des Urteils außer Vollzug gesetzt. Sie kommt damit nach einem halben Jahr Untersuchungshaft zunächst auf freien Fuß.
Die Angeklagte und die Nebenkläger legen gegen dieses Urteil Revision ein. Seit dem 25. Juli 2023 ist das Urteil aber rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat beide Revisionen als unbegründet verworfen. Jetzt sind wir auch schon zu Ende. Der Fall ist jetzt nicht ganz so lang. Was hältst du denn davon?
Ich finde, das ist für einen Einstieg schon mal wieder in eine neue Staffel schon wieder ein sehr skurriler Fall, den du uns da mitgebracht hast. Einmal ist es ist ja schon auf vielen Ebenen ganz verrückt, der Fall, weil A, wann hast du es tatsächlich mal bei einer gleichgeschlechtlichen Tat, dass es da mal solche Taten gibt, und dann B, auch noch in diesem Alter. Also 2 Seltenheitsphänomene auf einen Schlag.
Ja, das stimmt. Ich habe zwischendurch auch mal überlegt. Wir haben ja jetzt auch die letzte Zeit, sind wir ja dazu übergegangen, dass man gesagt hat, man muss das auch wirklich als Femizid bezeichnen. Aber in diesem Fall ist das ja, glaube ich, nicht so, weil da bei den Femiziden ist das ja eigentlich so immer, dass die Frauen von den Männern getötet werden. Oder kann man so einen Fall jetzt auch als Femizid bezeichnen? Ich meine, das ist jetzt wirklich ernst. Also habe ich mir kurz ein paar Gedanken drüber gemacht.
Der Hintergrund eines Femizids ist ja eigentlich so dieser Gedanke, sie wurde umgebracht, weil sie eine Frau war. Theoretisch müsstest du das auf diesen Fall eigentlich auch anwenden können, auch wenn die Täterin in dem Fall auch eine Frau war. Weil sie hat sie ja getötet, weil sie eine Frau war, aus ihrer Sicht gesehen und Angst hatte dadurch, dass sie betrogen wird durch sie. Ja, finde ich schon.
Aber das, ja, dahinter steht ja aber auch immer, dass die Männer die töten, weil sie auch immer so einen Besitzanspruch haben und weil sie auch immer diese so ein patriarchischer Gedanke da immer hintersteht. Und das ist ja in diesem Fall jetzt nicht so, weil die beiden Frauen ja schon irgendwie noch so auf einer Ebene sind, sage ich jetzt mal so. Also da ist ja kein Mann, der sich denn dann irgendwie immer stärker und überlegen fühlt, so ein Macho-Gehabe, sage ich jetzt mal so.
Ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen. Finde ich sehr spannend. Wie ist es mit euch da draußen? Wie seht ihr das? Handelt es sich hier um einen Femizid oder ist es tatsächlich so, dass man hier sagen kann, es war eine Beziehungstat? Das, was eigentlich ja keiner mehr wirklich heutzutage gerne sagt.
Nee. Ich fand,
schreibt uns gerne.
Ja, ich fand diesen Fall auch wirklich außergewöhnlich, weil es sind gerade mal 12% der Tötungsdelikte, die von Frauen begangen werden. Und eigentlich auch die Täterinnen sind dann viel jünger. Also was du auch gerade gesagt hast, in dem Alter so über 70, da landet ja auch kaum noch einer in der JVA. Ich hatte einen Artikel in der Frankfurter Rundschau gelesen, dass es sogar eine JVA für Senioren gibt.
Sehr schön. Sowas wie so ein Altenheim als JVA oder wie?
Ja, die JVA in Singen, das ist eine Außenstelle der JVA Konstanz. Die ist spezialisiert auf Senioren. Da kommen nur Männer hin, die beim Antritt ihrer Strafe älter als 62 sind, also in Baden-Württemberg ist es halt, und da eine Haft von mindestens 15 Monaten absitzen müssen. Da sitzt auch zum Beispiel ein 82-Jähriger, der ist wegen Raubüberfällen zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt worden. Ein Jahr hatte er da schon zu dem Zeitpunkt des Artikels und 5 weitere stehen da noch an. Und er arbeitet auch vormittags mit den anderen Insassen in einem Gefängnisbetrieb. Die machen dann so einfache Montage- und Verpackungsarbeiten für Firmen. Und nachmittags hat er dann frei. Und da gibt's natürlich auch so extra Freizeit- und Sportangebote extra für Ältere. Mhm. Aber ist natürlich dann auch, er selber sagte dann, ja, auch wenn ein Gefängnis bleibt, man ist halt eingesperrt.
Das ist der Sinn von einer Haftstrafe, ja. So sollte es ja eigentlich sein, ne?
Ja, also es ist dann, wie du sagst, doch nicht so nur so ein Seniorenheim mit Gittern oder so, ne? So ganz so ist es ja denn dann überhaupt nicht. Aber das Problem ist halt, was der Dienstleiter der JVA-Außenstelle da gesagt hat, im normalen Vollzug werden die denn da so ziemlich an den Rand gedrängt. Also die sind da wohl denn dann schon sehr krass Außenseiter. Und in Singen, da sind manche Regeln im Vergleich zu anderen JVAs ein bisschen lockerer. Die Insassen können sich tagsüber frei in dem Gefängnis bewegen. Außerdem dürfen sie 6-mal im Monat 1 Stunde Besuch empfangen. Das ist bei jüngeren Strafgefangenen natürlich auch anders. Die haben zum Beispiel eher so den Fokus auf Ausbildung oder Beruf, dass die sozialen Kontakte gehalten werden und sowas. Ich meine, das hast du ja, wenn du 82 bist, dann brauchst du da keine Ausbildung mehr zu machen, ne? Also da, aber ist natürlich auch nicht so, also das ist jetzt nicht so die Aufgabe der JVA, dass der Vollzug da irgendwie privilegierter oder bequemer gestaltet werden soll. Das ist wirklich nur so, dass es darum geht, dass die Senioren mobil gehalten werden und die auch an Angeboten teilnehmen, wie so Basteln und Gymnastik, Singen und sowas da. Also da ist auch so Fördern und Fordern quasi.
Gerade als du das erzählt hast, dass sie so Tätigkeiten, also so als Arbeitstätigkeit, so Verpackungsarbeiten oder sowas in der JVA erledigen, fällt mir gerade ein, schätz mal, was eine der beliebtesten Verpackungstätigkeiten sind, die so an JVAs abgegeben werden.
Oh Gott, nee, das weiß ich nicht. Verpackungstätig? Ich weiß sowieso nicht, was die da verpacken. Wird das nicht alles maschinell irgendwie gemacht?
Tatsächlich nicht. In ganz vielen JVAs werden zum Beispiel die Adventskalender gefüllt. Also sprich, wenn ihr da Weihnachtszeit eure Lindkalender aufmacht und eure Lindkugeln daraus holt, kann es gut sein, dass diese in einer JVA verpackt worden sind und gefüllt worden sind.
Okay, ich hatte gedacht, das geht alles so maschinell. Gibt doch so billige, die kosten nur 1 Euro, da kann doch nicht noch einer irgendwie was groß dran verdienen.
Du verdienst in der JVA auch nicht wirklich viel Geld.
Nee, aber ich meine ja auch die Firmen, also ich muss ja trotzdem Da gab es ja auch, ich bin da an dem Thema gar nicht so dran geblieben, es gab ja da auch Menschen aus der JVA, die geklagt haben, weil die da so wenig verdienen und die wollten irgendwie mehr Geld haben. Ich weiß gar nicht, was da überhaupt draus geworden ist.
Kann ich dir gar nicht sagen, nee.
Ja, müssen wir mal recherchieren. Fällt mir aber bei dem Thema gerade ein.
Ja.
Nochmal zu unserem Fall zurück. Was meinst du wegen der Strafe? Siehst du das auch so, dass das jetzt kein Mord war?
Wir müssen natürlich wieder an der Stelle sagen, wir waren nicht beim Prozess dabei. Die werden wahrscheinlich alle ihre Gründe dafür gehabt haben. Allein, dass die Staatsanwaltschaft ja schon vom Mordmerkmal abgewichen ist, wird das wahrscheinlich dann zutreffend sein. Aber ich finde, wenn jemand mit so einer Wucht zusticht, jemanden ins Gesicht beißt, das musst du dir mal vorstellen, jemanden ins Gesicht zu beißen, sodass dann hinterher noch nach dem Tod diese Bisswunden zu sehen, ich finde das also, finde das schon Wahnsinn.
Schon krass, ne? Schon eine richtige Gewalt. Attacke irgendwie gewesen sein, auch weil der Sachverständige ja gesagt hat, diese Schulterblattknochen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das mit einem Messer irgendwie durchkriegt. Also da musste ja wirklich richtig viel Kraft haben und wie er auch gesagt hat, das Messer so festhalten, also das muss ja schon so ein richtiges Gemetzel irgendwie gewesen sein. Also ich habe auch mal gelesen, das hat auch so ein Psychiater oder Psychologe irgendwo erzählt, weißt du, woher das denn dann meist kommt bei diesen Taten, wenn jemand getötet wird, aber das ist denn dann nicht nur ein Messerstich, das sind denn 10, 20, 30, weiß der Henker, wie viele Messerstiche, weißt du, woher das denn kommt?
Also ich würde jetzt mal spontan sagen, dass die Leute dann in so eine Art Blutrausch kommen wahrscheinlich und dann irgendwie das Hirn austilt.
Ja, also die haben gesagt, oftmals ist das so, dass denen so ein Feedback fehlt. Also wenn du da jetzt losgehst und hast eine Waffe, und er schießt den irgendwie, weiß ich nicht, so direkt in den Kopf oder ins Herz oder so. Dann sind die ja Leute wirklich tot und fallen auch um. Und dann hat sich das für die, dann wissen die Täter, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Hm. Aber bei solchen Sachen wie mit diesen Messerstichen, also wenn dir jetzt einmal einer mit dem Messer irgendwie, weiß ich nicht, ins Bein sticht oder irgendwie sowas, dann bist du ja von diesem einen Messerstich nicht gleich tot. Dann fängst du vielleicht auch erstmal an zu schreien oder wehrst dich auch irgendwie noch. Und das ist ja auch das, was hier wohl war. Es wurden beim Opfer auch noch Abwehrverletzungen gefunden. Das heißt, das Opfer wehrt sich einmal. Das heißt, du stichst nicht nur einmal zu, du stichst zweimal, dreimal, fünfmal, zehnmal zu, solange bis du irgendwie mal so eine, bis du mal merkst, so, ach Mensch, da passiert so langsam was bei dem Opfer. Ich brauche noch ein paar mehr Stiche, um das Opfer irgendwie tot zu kriegen. Und so, ja, haben die Psychologen, Psychiater sich das irgendwie wohl so erklärt, dass das oftmals so ist, dass da so wahnsinnig viele Messerstiche zustande kommen. Muss nicht in jedem Fall sein, aber das ist dann halt wohl oft so, dass denen erstmal so ein bisschen die Antwort fehlt. So ein Messerstich ist ja auch, ich sag mal, ziemlich leise wohl. Ich habe es noch nie miterlebt und möchte es auch nicht erleben. Aber ich meine, beim Schuss, da hast du ja schon mal so ein bisschen was. Da knallt das ordentlich und keine Ahnung, ob das noch ein bisschen dampft oder was. Da passiert halt was. Oder wenn du Leute anzündest oder so. Aber bei diesen Tötungen durch Messer ist das wohl häufig so, dass denen erstmal so ein bisschen so die Antwort fehlt und die dann erstmal weitermachen, solange bis sie merken, dass da mal was passiert.
Ja, bis dann keine Gegenwehr mehr einsetzt, weil
ja.
Der 278. Messerstich dann tödlich war, ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Das ist also tatsächlich total häufiger mal ein Problem, dass wir bei diesen Messerattacken tatsächlich immer so eine Übertötung haben, ja. Mehr getan wird, als das, was tatsächlich notwendig wäre, um sein Gegenüber halt umzubringen.
Ja, die Kammer ist, denke ich mal, ja, denn dann aber auch von einem minderschweren Fall des Totschlags ausgegangen, oder? Weil da haben wir nämlich in Paragraph 213, das ist ja ein extra Paragraph, wo das dann drin steht, da ist ja die Freiheitsstrafe zwischen einem und 10 Jahren beim minderschweren Fall.
Ja, tragischer Fall. Weißt du, wie es mit unserer Verurteilten weitergegangen ist? Hat sie die Strafe komplett verbüßt oder wird sie sie komplett verbüßen oder ist sie vielleicht schon wieder auf freiem Fuß?
Nee, komplett verbüßt haben kann sie die ja noch nicht, wenn das ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, über den Vollzug erfährt man ja hinterher jetzt in den Medien oder sowas auch gar nicht mehr so viel. Aber ich meine, sofern die Verurteilten noch ja körperlich gesund sind, haben sie ja auch die Strafen anzutreten. Also es gibt ja nun schon auch immer mal wieder so Fälle, wo denn dann ärztliche Gutachten vorliegen, dass die irgendwie nicht haftfähig sind oder so.
Gerade wo du das mal ansprichst, Thema Haftfähigkeit, da können wir irgendwann auch mal in Ruhe drüber sprechen, aber vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz interessant, dass es auch so etwas wie Justizkrankenhäuser gibt. Das heißt, nicht grundsätzlich, weil man irgendeine Erkrankung oder sowas hat, ist man nicht automatisch immer haftuntauglich, sondern viele Sachen können auch in den Justizkrankenhäusern behandelt werden.
Ja, wobei, wenn man von vornherein jetzt krank ist, dann kommt man ja nicht unbedingt schon, also ich dachte immer, das ist so, wenn die Leute jetzt schon im Justizvollzug sind und da denn dann krank werden, dass die denn dann in das Justizvollzugskrankenhaus verlegt werden, oder ist das denn auch so, wenn die Leute ihre Haftstrafe antreten müssen und sagen so, nee, ich hatte aber hier gerade, was weiß ich, einen Herzinfarkt oder so, und dann sagen, jawohl, kein Problem, dann verlegen wir dich erstmal ins Justizkrankenhaus.
Genau, sowas ist durchaus tatsächlich möglich. Also ich sag mal, was weiß ich, ein offenes Diabetikerbein oder sowas hindert jetzt nicht daran, da seine Strafhaft anzutreten, sondern das kann auch durchaus weiter im Justizkrankenhaus behandelt werden, ganz genau.
Okay.
Das wird jetzt vielleicht nicht gemacht für eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen oder Nein. sowas, aber wenn jetzt jemand, was weiß ich, 2-3 Jahre Haft anzutreten hat, dann wird das auch weiter im Justizkrankenhaus behandelt werden, ja.
Okay, also da kommen wir bei der Staatsanwaltschaft nicht mit durch.
Nein. Also es muss schon ein schwerwiegender Grund sein, warum es halt nicht geht. Also es gibt dann ja einen Paragraphen, ich müsste jetzt nachgucken, 456, 455 StPO, so in dem Bereich, genau ein Paragraph, seht es mir bitte nach, ich müsste nachgucken. Aber da kann man zum Beispiel bis zu 4 Monaten von der Vollstreckung der Haft erstmal absehen, aus gesundheitlichen Gründen. Aber sonst, wenn die nicht lebensbedrohlich sind, dann ist die Strafe halt auch anzutreten. Wenn das im JVA-Krankenhaus behandelt werden kann, wird dann meistens eine Stellungnahme eingefordert von der JVA und die sagen dann, kann da behandelt werden oder kann dort nicht behandelt werden. Wenn die sagen, ist kein Problem, dann gehen in den Knast.
Okay, wobei im Krankenhaus können die denn dann alles da behandeln auch?
Nee, deswegen muss man ja vorher fragen, ist das bei euch möglich oder ist das nicht möglich? Also alles nicht, aber sehr viel können die da schon, ja.
Du meinst wahrscheinlich Paragraph 456, den vorübergehenden Aufschub.
Ganz genau, ja.
Okay.
Hier googelt Frau Nicole noch alleine.
Ja.
Sehr gut, genau. Da kann unter gewissen Umständen die Haft halt bis zu 4 Monaten aufgeschoben werden.
Ja, Absatz 2. Ja, okay, ja, mal interessant. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es in Nordrhein-Westfalen denn dann auch ein Gefängnis gibt, wo Senioren hinkommen. Aber das ist ja dann auch wieder so, Frauen und Männer sind ja im Vollzug normalerweise auch getrennt. Und ob es da jetzt ein Gefängnis für Seniorinnen extra gibt, das wage ich mal zu bezweifeln.
Ja, das stimmt. Also in Niedersachsen haben wir ja zum Beispiel sowieso nur 2 große Vollzugsanstalten für Frauen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass man zum Beispiel in NRW dann auch noch eine eigene Vollzugsklinik, also Vollzugsanstalt für Seniorinnen macht. Also das glaube ich nicht.
Nee, aber wenn man das wirklich mal so sieht, gerade auch so, bei die meisten Gefangene sind ja wirklich auch eher jünger und die haben ja dann echt so einen Fokus, dass die dann auch gucken in der JVA, ja, wie können wir die resozialisieren, haben die vielleicht eine Ausbildung abgeschlossen oder haben die überhaupt einen Schulabschluss, können die das hier in der Haft irgendwie nachmachen, wie können wir die beschäftigen, können wir die arbeiten lassen, aber wenn da dann Leute kommen, die mit 70 froh sind, dass sie in Rente sind, die wollen ja weder eine Ausbildung noch wollen die arbeiten irgendwie, ne? Also, aber die kann man ja dann wirklich einfach nur 24 Stunden einsperren, kann ja dann auch nicht so die Lösung sein, fände ich irgendwie auch ein bisschen ungerecht den Jüngeren gegenüber. Also von daher finde ich es ja eigentlich auch ganz gut, dass denn da für Senioren irgendwie mal was gemacht wird.
Ja, das stimmt. Gut, Nicole, ich denke, wir sind am Ende unserer ersten Folge von Staffel 2.
Ja, das war ja der Fall. Wollen wir eigentlich auch noch unseren Experten der Woche beibehalten oder meinst du nicht?
Wenn du etwas am Start hast, was du jetzt so aus deinem Ärmel zaubern kannst, dann können wir gerne was über den Experten der Woche noch erzählen.
Ja, dann drück mal das Knöpfchen.
Ja, das mache ich. Die Experten der Woche. Na, dann bin ich mal gespannt. Was hast du denn mitgebracht?
Ja, also mal angenommen, du hast, wo wir ja gerade sind beim Antreten einer Strafe, du hast mal eine Strafe noch offen und hast sie noch nicht angetreten. Wo würdest du denn dann nicht hingehen? Sag mal so ein paar Orte.
Polizei, ins Gericht. Ja. Ah, vielleicht irgendwie Flughafen oder sowas, wo ich halt kontrolliert werden könnte.
Wo war auch gerade so bei welchem Thema waren wir gerade?
JVA.
Genau, JVA. Würdest du denn zum Beispiel deinen Bruder, den 24-Jährigen, der in der JVA Geldern eine Haftstrafe absitzt, würdest du deinen Bruder da besuchen?
Wäre nicht so eine schlaue Idee, glaube ich, oder?
Also du würdest deinen Bruder nicht besuchen?
Nee, nicht, wenn die Polizei noch nach mir sucht.
Naja, jedenfalls ist da ein junger Mann. Ach nee, der war 24. Wie alt der Bruder ist, weiß ich gar nicht. Ein 24-Jähriger ist auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen in das Gefängnis nach Geldern gefahren und wollte seinen Bruder dort besuchen. An der Schleuse vorne am Eingang wird er natürlich kontrolliert. Ich weiß auch gar nicht genau, was die da so alles kontrollieren, aber scheinbar jagen die auch einmal die Personendaten da nochmal irgendwie durchs System. Und da ist halt aufgefallen, dass der eine mehrjährige Haftstrafe abzusitzen hat. Und naja, den haben sie quasi gleich da behalten.
Ach ja, ist ja nett, ne? Ist ja wenigstens der Weg nicht so weit gewesen. Jetzt kann er ja häufiger dann seinen Bruder sehen, würde ich sagen, ne?
Ja, der kann auch häufiger seinen Bruder besuchen. Ich habe auch gedacht, so, hä? Ich meine, wenn man selber vielleicht, ich meine, es gibt ja auch so Leute, die wollen das vielleicht denn. Haben sie die Strafe nicht angetreten und sind erstmal untergetaucht und überlegen sich denn dann später, ach ja, ist ja irgendwie doch alles blöd, hier so ständig irgendwie so mal in der Axt zu leben, dass mich einer entdeckt oder irgendwie was, möchte die Strafe jetzt auch antreten, den können sie sich doch einfach ganz normal melden bei der Polizei. aber dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ob er nicht ernsthaft damit gerechnet hat, dass jemand kontrolliert. Also er hat dann wohl auch keinen Widerstand geleistet und hat sich dann da halt auch festnehmen lassen und so, ne? Aber ich finde die Sache irgendwie ein bisschen skurril.
Es kam ganz überraschend für ihn, ne? Also.
Ja, weiß ich nicht. Das wäre mal interessant zu wissen, ob der sich was dabei gedacht hat und wenn ja, was.
Ja.
Also wenn ich meine Haftstrafe wirklich nicht antreten will, dann gehe ich doch nicht in die JVA meinen Bruder besuchen.
Nee. Vielleicht hat er aber auch in dem Moment tatsächlich nicht mehr drüber nachgedacht, dass er noch eine Strafe offen hat.
Oh Gott, weiß nicht, ehrlich. Also, keine Ahnung. Uns beiden würde das, glaube ich, nicht passieren, dass wir nicht mehr im Hinterkopf haben, dass wir eben noch mal ein paar Monate, Jahre abzusitzen haben.
Nee, das würde uns, glaube ich, nicht passieren. Aber sagt denn der dein Artikel etwas darüber aus, weswegen er die Haftstrafe anzutreten hatte?
Nee, das war nur eine ganz kurze Meldung, okay. Habe ich nichts weiter.
Wenn es vielleicht irgendwas mit Betäubungsmitteln gewesen wäre, könnte das vielleicht ein Grund sein, ne? Dass er da nicht mehr so.
Ach so, meinst du, der war so intoxikiert, dass er das gar nicht mehr gemerkt hat?
Wer weiß. Ja. Interessanter Fall, interessanter Experte der Woche, wunderbar. Ja.
Ja, zumindest geht man noch mal so ein bisschen beschwingt aus der Folge raus, die nun schon, wie du gesagt hast, schon ein ganz schöner Hammer war.
Ja, total. Also, aber wir sehen an dieser Folge auch wieder, es gibt nicht, was es nicht gibt. Ne? Also, irgendwie, wir finden immer wieder die noch schrägeren Fälle überhaupt.
Wollen wir denn das nächste Mal wieder bei uns im Norden bleiben? Oder möchtest du einen anderen Fall machen?
Ich schau mal. Also ich gucke mal. Ich gucke mal, was ich Schönes finde. Ich finde, das ist ja so ein Start in so eine neue Staffel. Ich finde, da können wir mal mit irgendwas Großem noch kommen. Ich gucke mal, was ich Schönes finde. Irgendwas.
Was ganz Großes. Das ganz große Rad wirst du drehen.
Ich drehe häufiger mal am Rad. In dem Sinne, ihr Lieben, wenn Nicole jetzt nichts mehr zu ihrem Fall und zu ihren Experten der Woche zu sagen hat, würde ich sagen, schließen wir für heute die Folge. Schön, dass ihr auch nach einem Jahr Pause wieder eingeschaltet habt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Sonstiges habt, schaut gerne auf unserer Internetseite vorbei oder besucht uns auf Instagram unter nt.crime. Und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und bis bald.
Ja, ich hoffe auch mal, dass ihr überhaupt noch dran geblieben seid bis zum Schluss. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.